HR Info. Politik. Heute aus Brüssel.
Auslandsstudios sind das Rückgrat der Berichterstattung in der ARD. Nur mit den vielen Studios auf fast allen Kontinenten können Informationsradios wie HR Info verlässlich und aus erster Hand aus vielen Ländern dieser Erde berichten. Und von den Zentren der Macht, zum Beispiel aus dem Europaparlament und von der Europäischen Kommission. Dort gibt es das HR-Studio Brüssel und die Korrespondenten dort berichten fast rund um die Uhr, wenn in Brüssel Entscheidungen anstehen. Denn oft sind diese Entscheidungen wichtig für uns alle, auch wenn das oft gar nicht so im Bewusstsein verankert ist. Genau deshalb aber gibt es dort die Korrespondenten. Sie sollen deutlich machen, was in Brüssel passiert und wie wir hier in Hessen davon betroffen sind. Und bei diesen Korrespondenten steht jetzt ein Wechsel an. Andreas Meyer-Feist kommt zurück zu HR Info und Alexander Göbel übernimmt das HR-Studio Brüssel. Mein Name ist Andreas Rippel. Neue Rollen für Andreas Meyer-Feist und Alexander Göbel. Hallo erstmal euch beiden. Hallo Andreas in Brüssel.
Hallo, guten Tag.
Und hallo Alexander Göbel, du bist auf dem Weg nach Brüssel, kann man sagen.
Genau, hallo, grüß dich.
Andreas, du hast seit 2014 das HR-Studio in Brüssel geleitet. Du hast zuvor viele Jahre aus Bonn und später aus Berlin berichtet, aus dem ARD-Studio Wien. Jetzt kommst du zurück nach Hessen und wir wollen zurückblicken auf 5 aufregende Jahre in Brüssel. Das tun wir mit Alexander Göbel zusammen, der dich ablösen wird und deine Aufgabe übernehmen und fortführen. Andreas, wenn man auf Europa guckt, dann ist immer irgendeine Krise. Als du nach Brüssel gegangen bist, war Finanzkrise, es ging um die Griechenlandrettung, der Euro schien in Gefahr, es gab kein anderes Thema mehr. Wie war das, als du in Brüssel angekommen bist?
Naja, es ist ja nicht schön, immer nur über Krisen zu berichten. Das hat mich am Anfang sehr geärgert, dass es immer nur was Negatives war. Und eigentlich wollte ich auch mal ein bisschen was Positives sagen. War schwer im ersten Jahr, aber man muss auch sehen, Gefahren sind ja für die EU von Anfang an da gewesen, aber Gefahren sind ja auch immer eine Chance für Veränderung. Kann was Gutes sein, kann produktiv sein. Und Gefahren gibt es ja für die Europäische Union derzeit viele, aber eben auch mehr und mehr Dinge, die einfach gut sind, über die man berichten kann, die etwas Positives weitertragen. Und da bin ich auch ein bisschen froh, etwas froher als am Anfang, muss ich sagen. Am Anfang war das sehr negativ alles und jetzt etwas positiver.
Siehst du das auch so, Alexander? Gehst du mit einem positiven Gefühl für Europa und für deine Arbeit, für die Berichterstattung über Europa nach Brüssel?
Also grundsätzlich schon. Also ich hätte mir gewünscht, dass vielleicht von dieser Europa-Euphorie, die jetzt nach der Europawahl doch entfacht oder während der Wahl schon entfacht worden ist, ein bisschen mehr übrig bleibt. Da können wir bestimmt auch noch drüber sprechen. Wenn man sich jetzt dieses Postengeschacher anschaut, was da gerade passiert, wird, glaube ich, das, was Andreas gerade beschrieben hat, in Brüssel so ein bisschen wieder eingerissen, weil ja doch sehr viel wieder scheinbar zumindest den Hinterzimmern passiert. Und ich glaube, das ist auch unsere Aufgabe dann für entsprechend eine Transparenz zu sorgen und vielleicht auch ein bisschen auch unser Auftrag da, ja, hinter den negativen Geschichten auch die positiven zu sehen. Aber es ist natürlich, wie er schon angedeutet hat, auch eine riesige Herausforderung.
Zurück zu dir, Andreas. Zwischendurch hatten wir andere Themen. Die Finanzkrise, ist sie zu Recht in den Hintergrund getreten? Es gibt Schutzmechanismen für den Euro oder schwelen immer noch Gefahren? Vielleicht gibt es auch neue Gefahren. Wie siehst du das?
Ja, also Finanzkrise, da denkt man natürlich an den Euro. Wir bezahlen ja alle gerne mit dem Euro, aber wir schimpfen auch oft genug über den Euro, wenn wir zum Beispiel keine Zinsen bekommen auf unsere Sparguthaben und so weiter. Also sehr widersprüchliche Dinge. Ich glaube, natürlich ist die Finanzkrise etwas, was uns beschäftigt hat. Ich glaube, dass sie nicht mehr so wiederkommen kann, wie es mal war 2008. Da gibt es jetzt viele Möglichkeiten, die eigentlich schützend tatsächlich wirken. Aber das entscheidende Problem dahinter sind ja nicht solche Instrumente, sondern wie werden eigentlich europäische Institutionen in Zukunft akzeptiert? Finden sie noch Akzeptanz, genügend Akzeptanz bei den Regierungen? Wie sieht es bei den Bürgern aus? Und wenn es da eben nachlässt, wird es eben auch schwierig, so etwas wie Europagefühl oder auch Sicherheitsmaßnahmen zu schaffen für die Finanzen, die dann auch durchgesetzt werden. Das ist das eigentliche Problem. Also grundsätzlich die Akzeptanz. Wollen wir Europa? Wollen wir es nicht? Wollen wir es so? Und solange man sich um diese Frage herumdrückt, wird es schwierig sein, auch zu sagen, es gibt keine Gefahren mehr für Europa. Also das ist die entscheidende Frage, die gestellt werden muss. Was wollen wir eigentlich für ein Europa? Das ist weder groß gefragt worden, noch gibt es da bisher eine überzeugende Antwort. Und das ist die eigentliche Gefahr.
Da sind wir eigentlich mitten in der aktuellen Politik. Wir haben in den letzten Jahren ein Phänomen des Populismus erlebt, von rechts, von links. Mehrheitsfindung wird schwieriger, dadurch, dass jetzt mehr rechte Parlamentarier im Europaparlament drin sind. Die Mehrheiten in der demokratischen Mitte sind kleiner geworden. Wir sehen es in vielen Staaten, dass es schwieriger wird, in Ungarn, in Italien, in Polen. Wie glaubst du, wird diese Entwicklung weitergehen?
Also erstmal, wenn man sich die Machtverhältnisse jetzt nach der Europawahl ansieht, so schlimm, also wie einige, die diese Rechtsparteien kategorisch überhaupt nicht da drin haben wollen, sehen wollen, ist es ja nicht gekommen. Also wir haben weiterhin große nicht populistische Machtblöcke. Wir haben die Christdemokraten, die Sozialdemokraten, wir haben erstarkte Liberale durch Macron und die Grünen und die Rechtspopulisten spielen eigentlich im Europaparlament nicht die Rolle, wie sich das viele so gedacht haben und was viele befürchtet haben. Aber ich glaube, das Entscheidende ist eben, dass man versucht, eben aus den Fehlern der Vergangenheit zu lernen, die dafür gesorgt haben, dass diese Kräfte überhaupt so stark sein konnten. Und diese Fehler kann man ja ganz klar benennen. Und solange das nicht passiert, wird es natürlich auch weiterhin starke rechte antieuropäische Kräfte geben, nicht nur im Parlament, sondern auch in den nationalen Regierungen.
Ja, und ich glaube, ein Fehler, den du meinst, das war die Flüchtlingskrise, wie man damit umgegangen ist in Europa. Man hat das nicht hinbekommen, man hat nicht einig handeln können. Was kommt dir in den Sinn, wenn du drüber nachdenkst, wie du über diese Flüchtlingskrise berichtet hast?
Ja, erstmal, dass Europa den Menschen nicht das Gefühl geben konnte, die Lage unter Kontrolle zu haben. Also, dass es so dass der Eindruck war, da lässt man sich treiben von einer Weltentwicklung, von der man nicht weiß, wo sie endet und was sie für die einzelnen Bürger bedeutet. Das war das eine. Und das zweite eben, dass es viele verstört hat, dass es nicht möglich war, dann mit den Menschen umzugehen, als sie dann hier war, also zum Beispiel sie zu verteilen, Mechanismen zu finden der gerechten Verteilung in Europa und dann auch dafür zu sorgen, dass diese Menschen identifiziert werden und dass man eben mal schaut, wer hat Bleiberecht, was kann man mit den Menschen in Europa machen, wer muss möglicherweise zurück. Und das hätten die Menschen schon erwartet und zwar nicht von ihren nationalen Regierungen, sondern von der EU-Kommission und von Europa. Und diese Antwort haben sie eben erst nicht bekommen und das war eben ein großer Fehler.
Gleich weiter zu Alexander. Du warst viele Jahre in Afrika unterwegs. Afrika ist deine Leidenschaft, kann man, glaube ich, sagen. Natürlich hast du die Flüchtlingskrise sozusagen von der anderen Seite, von Afrika aus beobachtet. Wie würdest du das beschreiben? Was ist da in Europa schiefgelaufen?
Ja, also vielleicht könnte man den Beziehungsstatus Europa-Afrika so beschreiben, wie man das auch in den sozialen Medien tut, bei Facebook zum Beispiel. It's complicated, es ist sehr kompliziert. Es gibt eine gemeinsame Kolonialgeschichte, die ist natürlich nicht allein für diese Misere in vielen afrikanischen Staaten verantwortlich, aber sie ist wichtig, weil sich damals eben diese ganzen afrikanischen Wirtschaften auf den Export von Rohstoffen ausgerichtet haben. Das erschwert den Entwicklungsprozess in Afrika eigentlich bis in die heutige Zeit. Dazu gibt es jetzt viele multilaterale, bilaterale Absprachen. Es gibt kein wirklich umfassendes Bild, wenn man rausfinden will, wie es dem Kontinent geht. Man muss da wirklich extrem differenzieren. Es ist ja auch ein riesiger Kontinent, eigentlich ein Universum für mich mit 53 Staaten. Heute werden diese Beziehungen zwischen Afrika und Europa eben wesentlich durch den Handel bestimmt. Europa ist nach wie vor der größte Handelspartner von Afrika. Was aber vielen afrikanischen Staaten nicht wirklich zugutekommt. Und deswegen reden wir über diese negativen Dinge, die schon erwähnt worden sind. Migration, fehlende Verteilung, fehlende Asylpolitik, Entwicklungszusammenarbeit, die auch eigentlich mehr Abhängigkeit schafft als Freiheit, als Freiraum. Insgesamt habe ich den Eindruck, es geht immer noch auch um Missverständnisse auf beiden Seiten des Mittelmeers. Für viele Afrikaner ist Europa so das gelobte Land, während die EU so tut, als müsse sie mit Afrika wie mit einem Sorgenkind eigentlich umgehen. Wir blicken da auf die negativen Aspekte, Terror, Flucht, während es natürlich, das muss man auch immer dazu sagen, auf der anderen Seite auch nicht besser wird, wenn da korrupte Regierungschefs, Potentaten das Bild des Kontinents bestimmen, eben als Kontinent von den vielen Ks, wie ich das auch in der Zeit im Studio in Rabat immer gesagt habe, Krisen, Kriege, Katastrophen, Krankheiten, Korruption und so weiter, das ist das Bild, was momentan auch ja immer noch auch die Schlagzeilen in Europa bestimmt, und das muss sich eben ändern.
Andreas, ein Thema, das auch die europäische Politik bestimmt hat, war dieser neue amerikanische Präsident, den wir erlebt haben. Was verlässlich schien, ist jetzt in Frage gestellt. Europa ist nicht mehr Partner von Amerika, von den Vereinigten Staaten. Es gilt als Feind oder jedenfalls als Kontinent mit vielen unterschiedlichen Interessen. Was hat das mit Europa gemacht?
Also erstmal kann ich mich gut daran erinnern, als er gewählt wurde, und die erste Reaktion aus der EU-Kommission war von Jean-Claude Juncker: Auch mit ihm werden wir zurechtkommen. Also okay, wir mussten uns schon darauf einstellen, auf, sage ich mal, solche Politiker, die wir bisher nicht kannten, und wir werden das schaffen. Und ich glaube, dass Donald Trump ein bisschen auch ein Glück für die Europäische Union ist, weil er die Europäische Union nicht will, weil er natürlich sie anfeindet. Es ist ein Wirtschaftskonkurrent natürlich. Er hat natürlich kein Interesse als Machtpolitiker an einer starken, geschlossenen Europäischen Union. Und das spürt man natürlich in Brüssel. Jeder hier spürt das. Jedes Mal, wenn er noch überhaupt etwas sagt oder auch wenn er hier ist. Und ich glaube, das hat etwas interessant, einen interessanten Effekt ausgelöst, nämlich dass man sich selbst mal fragt, okay, die EU scheint ja ganz mächtig und gut und auch beängstigend zu sein für solche Politiker. Also müssen wir sie eben stark erhalten. Und darum denke ich, war die Sache eigentlich nicht so schlecht. Die EU hat dadurch mehr Selbstbewusstsein bekommen, und ich bin mal gespannt, wie das weitergeht.
Das sieht man auch bei einem anderen Thema, dem Brexit. Auch das ein Thema, wo Trump ja Großbritannien ermutigt, aus der Union auszutreten. Man hat gesehen, wie schwierig das ist. Jahrelang hat man verhandelt. Es gibt immer noch keinen Brexit. Wie hast du das erlebt?
Also erstmal als größte Katastrophe für die EU überhaupt. Also als das 2016 war, dachte ich, das ist der Anfang vom Ende eigentlich. Viele haben gedacht, das ist doch ganz normal, steht doch jetzt in den europäischen Verträgen, dass die EU eben so etwas ist, wo man auch wieder austreten kann. Ist übrigens nicht selbstverständlich, dass das da drin steht. Das haben sich alle überlegt in den Lissabon-Verträgen, und jetzt tritt eben jemand aus. Aber ich denke, dass das eine Riesenkatastrophe ist. Großbritannien ist nicht irgendein Land, gehört dazu, gehört lange dazu, mehr als 40 Jahre. Und bis jetzt hoffe ich, dass das nicht so ist, egal wie die Briten darüber denken. Ich hoffe, dass die einfach drin bleiben, bis jetzt. Ich sehe aber wenig Chancen dazu oder für diese Entwicklung. Aber ich fand es auch ganz toll, wie die EU eben geschlossen gegen die Briten diese Verträge gemacht hat. Also den Austrittsdeal, aus dem da nichts geworden ist. Aber ich hätte das nicht gedacht, dass die Regierungen, die so unterschiedlich sind, doch sich überhaupt nicht beirren lassen von allen Versuchen, da einen Keil zwischen einige zu schieben. Und das hat mich sehr imponiert. Also das hat doch auf viele großen Eindruck gemacht, übrigens auch auf Donald Trump. Der wollte ja den Brexit. Ne?
Ja. Es gibt also Dinge, die auch Mut machen. So ist vielleicht das. Auch genau. Der französische Präsident Macron. Ihm ist Europa wichtig. Das hat er gleich bei seinem Amtsantritt deutlich gemacht. Er würde Europa gerne weiterentwickeln, auch mit Angela Merkel und der Bundesregierung zusammen. Aber die hat ihn so ein bisschen im Regen stehen lassen. Wie glaubst du, wird sich diese deutsch-französische Partnerschaft, die es mal war, die es vielleicht im Moment gar nicht mehr so stark ist, weiterentwickeln? Und brauchen wir das nicht für ein starkes Europa? Oder kann Europa auch andere Motoren haben?
Also ich hoffe, dass daraus was wird. Und ich kann überhaupt nicht verstehen, warum Angela Merkel nicht sofort, als Macron an die Macht kam, der hat ja ganz groß mit Europa dann auch seine Amtseinführung gefeiert, mit der Hymne und so weiter, gesagt hat, ja okay, wir machen das. Und da gab es eben viele Bedenkenträgereien. Und ich bin sicher, dass wenn das sofort zusammen funktioniert hätte, dann hätte es vielleicht sogar die Gelbwesten nicht gegeben. Es hätte vielleicht auch nicht diesen rechtspopulistischen Ruck bei den Europawahlen gegeben. Vielleicht auch schon gar nicht in Frankreich. All das hätte Angela Merkel zusammen mit Emmanuel Macron verhindern können. Aber in Berlin hat man da gar kein großes Interesse dran gehabt. Da hat man so die alten Überlegungen gehabt. Da geht es nur um Umverteilung, und die Franzosen wollen wahrscheinlich noch mehr Geld von der EU. Und das ist eben Widerspruch. Das finde ich nicht in Ordnung, dass man sozusagen in europäischen Gedanken so hoch hält und feiert und dann aber, wenn es um die praktische Politik mit Macron geht, dann nichts macht. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz großer Fehler gewesen. Und ich hoffe, dass man aus diesem Fehler jetzt lernt in den nächsten Jahren.
Perspektiven und Positionen auf den Punkt. Die Politik in HR Info.
Ganz viele Themen, lieber Alexander Göbel. All das sind jetzt deine Themen, all das ist deine Baustelle als künftiger Studioleiter des HR-Studios in Brüssel. Wie hast du dich darauf vorbereitet?
Also ich bin da ganz klar ins kalte Wasser gesprungen. Ich habe seit Anfang dieses Jahres im Studio in Brüssel mitgearbeitet, so viel es ging. Und da waren schon viele Highlights dabei, vom Brexit-Sondergipfel, da haben wir uns die Nächte um die Ohren geschlagen, bis hin zur Europawahl, wo ich zur Verstärkung im Studio war. Also dieses Reinspringen hat sehr geholfen, wenn man da enorm viel lernt in enorm kurzer Zeit. Und es auch gar keine andere Möglichkeit gab, als mit anzupacken. Da kommt dann erstmal gar keine Nervosität auf. Also das fand ich sehr sinnvoll. Ich fand das sehr sinnvoll, da sofort reinzuspringen. Zumal ich da schon viele Kolleginnen und Kollegen kennengelernt habe. Ich habe die Abläufe im Studio kennengelernt. Ich habe gesehen, welche Themen und Termine wichtig sind, welche Ansprechpartner, welche Quellen. Ich kann den ganzen Tag den Leuten da ein Loch in den Bauch fragen. Und ich glaube, nur so kommt man da wirklich rein. Und klar, also lesen, sich seine Gedanken machen, an das anknüpfen, womit ich mich schon im Studium und auch in der journalistischen Ausbildung in Brüssel damals schon viel beschäftigt habe. Ich war da mehrere Monate damals. Und ja, ein bisschen ist es auch wie zurückkommen momentan.
Wir haben schon gesprochen über Afrika, über dein enormes Wissen über diesen Kontinent. Wie wirst du das in deiner künftigen Arbeit mit einbringen und einfließen lassen?
Ja, also auf jeden Fall werde ich mich schon damit beschäftigen, wie Europa, wie die Europäische Union mit den Staaten, mit den Kontinenten jenseits des Mittelmeers umgeht. Also natürlich Afrika mit einfließen lassen. Ich wandere ja sozusagen auch, wenn man das mal so sehen will, in die Europäische Union ein. Ich weiß, wie die Menschen leben auf der afrikanischen Seite des Zauns, in den Exklaven Ceuta und Melilla, die darauf warten, in die Europäische Union zu kommen, auf diesen sehr schrägen Konstrukt. Ceuta, Melilla sind ja spanische Exklaven auf dem afrikanischen Kontinent, auf marokkanischem Boden sozusagen. Dort ist also schon ein Stück Europa. Europa fängt auf dem afrikanischen Kontinent an. Für mich ist es eigentlich ein sehr organischer Übergang, jetzt von einem auf den anderen Kontinent. Nur, dass ich eben legal nach Europa einreisen kann, wenn man bei diesem Bild bleiben will. Viele Afrikaner können das nicht. Es ist einfach ein wichtiges Thema, Flucht, Migration, was die Europäische Union in den nächsten Jahren extrem beschäftigen wird, zumal wenn wir uns die Bevölkerungszahlen anschauen auf dem afrikanischen Kontinent, die weiterhin wachsen werden. Bis 2050 wird sich die Bevölkerung in Afrika mehr als verdoppeln. Und da muss man sich einfach damit beschäftigen, wie geht die Europäische Union, wie gehen wir als Kontinent auch als politisches Konstrukt, als politische Organisation mit diesem Nachbarkontinent um, mit dem wir, ja, Stichwort Kolonialgeschichte, auch eine enge Verbindung haben.
Aber es geht gar nicht nur um Fragen der Migration und der Flucht. Es geht ja letztlich um die Rolle, welche Rolle will Europa in der Welt spielen, wenn wir sehen, China investiert auf der ganzen Welt im Rahmen des Projekts Seidenstraße, auch und vor allem in Afrika, aber auch anderswo. Wir haben einen Wirtschaftskrieg zwischen Amerika und China, da geht es um Huawei, da geht es um Handynetze, da geht es um Datensicherheit. Und Europa spielt eigentlich bei diesen Fragen gar keine Rolle. Und das sind aber ganz existenzielle Fragen für die Zukunft dieser Welt. Wie siehst du das?
Ja, auf jeden Fall. Also das ist so, man muss ganz klar sagen, China ist in Afrika so präsent, deswegen, weil Europa nicht da ist. Die Chinesen sind sehr erfolgreich in der Industrialisierung von Afrika, zumindest punktuell, weil sie genau wissen, in welche Sektoren sie investieren müssen. Sie produzieren einfach Dinge, die jeder braucht, Kosmetik, Reifen, Alltagsgegenstände. Afrika ist ein riesiger Absatzmarkt für die Chinesen, aber sie stellen eben keine Wertefragen und sie schaffen eigentlich kaum nachhaltige Arbeitsplätze. Das heißt, zum Beispiel im Kongo, in der Demokratischen Republik Kongo, wird da ein ganzes Parlamentsgebäude hingestellt oder ein Krankenhaus. Natürlich ist das wunderbar, man bindet natürlich auch dann afrikanische Staaten an China durch Wartung, Infrastruktur. Es werden Straßen gebaut, ohne groß zu fragen, wer ist da gerade an der Macht, wer unterdrückt vielleicht auch welche ethnische Minderheit und so weiter. Es gibt eine ganze Menge Fragen, die eigentlich von Europa auch gestellt werden müssten. Und manchmal bin ich selber verleitet zu sagen, das Bärenfell sozusagen ist schon längst verteilt. Das heißt, China ist längst uneinholbar vorn, aber eigentlich geben das die Zahlen gar nicht her. Wenn man sich einzelne Länder anschaut, dann ist Europa noch immer der wichtigste Handelspartner, wie gesagt, was aus der Kolonialzeit herrührt. Und wenn man sich jetzt überlegt, wie so eine zukunftsweisende Beziehung vielleicht aussehen könnte zwischen Europa und Afrika, ich finde da als Fundament, und da kann man eben China entgegenhalten, muss die EU da einen echten Beitrag wirklich leisten zur Demokratisierung, also nicht nur in Militärmissionen investieren, die unterstützen, wie das in Mali passiert, wo mehr internationale Truppen definitiv keinen mehr an Sicherheit bringen, sondern die EU muss da mehr mit der Zivilgesellschaft arbeiten, Druck machen auf korrupte Regierungen, statt mit ihnen zusammenzuarbeiten, statt sie auch zu Wächtern zu machen, weil sie vielleicht die Flüchtlinge zurückhalten, so wie in Libyen, im Sudan auch. Also das klingt abgedroschen, aber der Satz wird nicht weniger wichtig. Es muss endlich eine ehrliche Partnerschaft auf Augenhöhe geben. Es muss Schluss sein mit diesem ja fast schon paternalistischen Verhältnis, in dem die westliche Welt sagt, ja, das ist unser Sorgenkind, da müssen wir was tun, sonst kommen Millionen Menschen zu uns. Es geht auch um Respekt. Wir müssen da wirklich entschlossener das unterstützen, was Afrika selbst anpackt. Und ganz wichtig ist mir auch persönlich, wir brauchen da neben den ganzen Investitionen, die extrem wichtig sind, eine EU-Migrationspolitik aus einem Guss. Es kann nicht sein, dass wir, wie gerade bei der Europawahl, von Werten sprechen, von Freiheit und Demokratie, während gleichzeitig hunderte Menschen im Mittelmeer ertrinken oder während wir aus Seenot gerettete Migranten sichere Häfen nicht anlaufen lassen, wie Italien das zum Beispiel getan hat, oder sie gleich eben in libyschen Gefängnissen sterben lassen. Das ist eine Wertelüge, die endlich aufhören muss, sonst macht sich Europa auch an der Stelle unglaubwürdig.
Viele, viele Themen. Andreas Meyer-Feist, spannende Fragen oder spannende Themen, die dich auch weiterhin beschäftigen werden bei uns in der hr-info-Politikredaktion und im Programm. Eine Korrespondententätigkeit aufzugeben, ist nicht ganz einfach. Man verliert einen sehr, sehr tollen Job mit vielen Privilegien, zum Beispiel den Zugang zu exklusiven Informationen. Trotzdem geht das Leben weiter und auch bei HR Info warten interessante Aufgaben für dich. Wie wirst du die angehen?
Ja, immer im Bewusstsein, was ich da erlebt habe, denn etwas direkt zu sehen und zu erleben, ist natürlich, gehört eigentlich zum Journalismus dazu, ist aber im Zeitalter des Internets, der sozialen Medien immer weniger, sage ich mal, modern. Also früher gehört es halt dazu, man muss irgendwo hin und man muss auch was gesehen haben. Inzwischen ist das anders und ich bin froh, dass ich das sehen konnte, also nicht nur in Brüssel, sondern eben auch rumreisen konnte durch die EU und dort praktisch sehen konnte, wie die Menschen leben. Und das begleitet mich natürlich in den Moderationen dann für HR Info und mit einer anderen Arbeit auch. Und da bin ich sehr stolz und glücklich darüber.
Wir freuen uns jedenfalls auf dich und begrüßen dich ganz herzlich, wenn es dann soweit ist. Alexander, alles Gute für deine neue Aufgabe. Worauf freust du dich Dankeschön. Am meisten?
Ja, also ich freue mich auch darauf, das eigentlich anzuwenden, was Andreas gerade so schön gesagt hat, diesen Koffer, der sich ja durch viele Jahre in Afrika, auch in der HR Info Politikredaktion zum Beispiel, immer weiter gefüllt hat mit Erfahrungen, weiterzutragen, eben jetzt nach Brüssel zur nächsten Station. Und ich freue mich vor allem auf die neuen Kolleginnen und Kollegen, auf die Zusammenarbeit im Team. Allein das wird für mich schon sowas wie Europa im Kleinen, sich da genau abzustimmen, eine Strategie zu entwickeln für eine gute Europaberichterstattung. Und klar, Brüssel ist eine tolle Stadt, extrem viel Kultur. Das ist eine Stadt, die viel großartiger ist als ihr Ruf. Das kann Andreas bestimmt bestätigen. Es ist eben nicht nur dieser Hort dieses vermeintlichen Bürokratiemonsters EU. Und Brüssel ist eben sehr kosmopolitisch. Das kommt mir auch sehr entgegen. Die ganze Welt ist eigentlich da. Brüssel ist auch sehr afrikanisch natürlich. Ganze Viertel sind dadurch Menschen geprägt, die ihre afrikanische Heimat sozusagen mitgebracht haben. Und das alles zu entdecken und auch darüber zu berichten, ist natürlich großartig.
Darauf freue ich mich. Ich freue mich, dich mit deinem Know-how und deinem Wissen aus Brüssel zu hören. Alles Gute für den Start. Das war HR Info Politik. Heute eine Sendung zum Korrespondentenwechsel in Brüssel. Das HR-Studio dort wird künftig geleitet von Alexander Göbel, der bisher in der HR Info Politikredaktion gearbeitet hat. Und unser bisheriger Korrespondent Andreas Meyer-Feist kommt zurück zu HR Info und dazu dann auch ein herzliches Willkommen. Mein Name ist Andreas Rippel und diese Sendung gibt es auch als Podcast bei hrinforadio.de im Podcast-Channel Politik und zum Beispiel auch in der ARD-Audiothek.